war Bußzeit. Das ist jetzt so eine Kommerzzeit geworden, aber das war eigentlich eine sehr stille, eine Bußzeit, eine Buß- und Betzeit. Heute haben wir den Ewigkeitssonntag. Ewig, ich weiß nicht, ob ihr noch die Werbung von VW kennt, der hält ewig, fährt und fährt und fährt. Und mir ist mal aufgefallen, der Begriff Ewigkeit ist eigentlich gar kein Zeitbegriff, sondern ein Qualitätsbegriff. Und darüber wird jetzt der Jürgen uns ein bisschen was erzählen, auch was er zum Ewigkeitsdenkmal.
Den Andi, ja.
Wir gehen zum Altar.
Ja. Ist sie dein?
Ja.
Moin.
Ja, wir danken zuerst auch der Heike, seiner lieben Frau. Und dass ihr überhaupt gekommen seid zu uns.
Ja, gerne, gerne.
In unsere heiligen Hallen, das war ja mal eine Diskothek.
Ja.
Hast du eigentlich gerne mal getanzt? Da tanzt du?
Ja, Freestyle.
Freestyle, ja.
Zu jeder Musik eigentlich, kann ich.
Zu jeder Musik. Ja. Sag uns doch mal was zum Ewigkeitssonntag.
Ja, der Ewigkeitssonntag ist für mich ein ganz wichtiger Tag, weil er das Ende des Kirchenjahres beschließt und denn die Hoffnung auf die Aussicht des neuen Kirchenjahres gibt. Ich hatte einen Nachbar früher, der hat immer vor dem Ewigkeitssonntag schon an der Dachrinne gehangen und hat seine Illuminierung angebracht. Und das war immer ein bisschen peinlich, da habe ich gesagt, Michael, komm mal her, ich muss dir das mal erzählen. Das Kirchenjahr geht heute zu Ende und dann beginnt ein neues und warte noch ein paar Tage ab. Und er hat es nicht richtig kapiert, natürlich nicht, wie soll ich ihm das vermitteln. Aber ihm war wichtig, früh die ganze Girlandenschau aufzubauen, zu elektrifizieren. Und dann habe ich gedacht, irgendwann muss ich ihm das mal erklären, er ist inzwischen weggezogen. Aber für mich ist wichtig, mit meiner Frau, mit unseren Kindern, früher haben wir den Ewigkeitssonntag begangen, richtig zelebriert. Und zwar mit einem Stück von Brahms, ein deutsches Requiem. Da gibt es eine Stelle, die heißt, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Das haben wir, wenn wir heute Abend nach Hause kommen, wird man das Lied wieder hören und dabei an Menschen denken, die von uns gegangen sind im letzten Jahr. Und dann bricht am ersten Advent, am Samstagabend, dann das Weihnachtsoratorium an. Und dann durchflute ich unser Haus akustisch. Fenster auf am besten, volles Rohr, gute Soundsysteme. Diese beiden Lieder sind markant für mich, für das alte und für das neue Jahr. Mhm. Können wir mal reinhören?
Ja, wir hören mal rein.
Wenn dann die Zeit des Weihnachtsoratoriums angebrochen ist, ab ersten Advent, an dem Samstag vor dem ersten Advent, dann ist bei uns die Stimmung auf Weihnachten eingestellt, in jeder Hinsicht. Wir haben unsere Jungs mitgenommen zum Weihnachtsoratorium, sobald sie laufen konnten. Selbst als wir in Chicago gewohnt haben, waren wir in Academy of Forest, eine wunderbare Aufführung des Weihnachtsoratoriums erlebt. Es ist ergreifend für mich wieder, zu sehen, wie dieses Lied aus der Trauer herausreißt, nach oben zieht und den Blick auf Gott ausrichtet. Können wir da mal kurz reinhören? Ja, von Bach.
Rolling Stones kommen.
Ich kenne kein anderes. steckt an, dieses Lied. Reißt uns wirklich aus der Dunkelheit heraus, aus der Trauer. Und gibt den Blick frei auf den Kommen, lauft, frohlocket. Und wer Kinder hat und wer die Möglichkeit hat, das Konzert zu besuchen, kann es nur empfehlen. Es gehört zum Leben dazu bei uns und ist eine wichtige, markante Note im Lebenslauf.
Mir fallen zwei Sachen ein. Das eine, wir haben auch mal, ich fange mit dem anderen an. Wusstest du, da hast du davon gehört, dass von Bach jetzt neue Noten gefunden worden sind?
Ja. Da sind Noten gefunden worden, die bisher nicht parat waren, die keiner entdeckt hat. Und man muss ja mal wissen, Felix Mendelssohn Bartholdy war es, der aus dem Riesenberg von Bachwerken eine Systematik aufgebaut hat und die eingeordnet hat. Und das ist ganz interessant, dass das jetzt erst entdeckt wurde. Und das ist, ich habe schon Aufführungen gehört dazu.
Ja. Und bei überflutet oder durchflutet, wie heißt das?
Unser Haus akustisch durchflutet.
Durchflutet. Da erinnere ich mich an die Corona-Zeit, die Hanna und ich, wir waren ja, ich sagte, ich weiß nicht, ob du dir die Gruppe Arno und Andreas was sagst.
Um was mir dir sagt.
Wir hatten ein Lied auf unserer Schallplatte, die heißt Die Platte am Grab ist weggeräumt.
Ja, super. Na,
das
Lied.
Ist ein Osterlied.
Schönstes Osterlied.
Und da haben wir oben auf dem Dach gestanden, die Hanna und ich, und haben mit Playback das Lied in den Ort reingeschaltet.
Ah, herrlich.
Da konnte sich keiner wehren.
Bitte mehr davon.
Morbus. Morbus, ich habe nachgeguckt, man könnte auch Krankheit dazu
klingt
sagen.
Klingt wie halb tot schon.
sag mal, du wirst viel über Leid gefragt. Nervt dich das nicht langsam ein bisschen?
Nö. Was mich nervt, ist, wenn Leute über Leid reden und selbst nie Erfahrungen damit gemacht haben. Das nervt mich.
Du bist bekannt für klare und prägnante Aussagen und Statements. Ja. Für alle, die Morbus Parkinson nicht so kennen, kannst du uns mit ein paar Sätzen mal sagen, was ist das eigentlich für, ist das eine Behinderung, eine Krankheit? Wie hat das bei dir begonnen? Was ist?
Ja, es hat bei mir begonnen, indem meine Familie mich beobachtet hat, dass ich im Ruhezustand gezittert habe. In beiden Händen oder erst auf der linken Seite. Und es wurde immer stärker und haben sie gesagt, Vater, du musst was unternehmen. Bin ich auch zum Arzt gegangen und er hat gesagt, ja, ist halt Morbus Parkinson. Also völlig stillos, ohne die Gabe zu haben, so eine tragische Nachricht angemessen zu überbringen. Das hat er nicht hingekriegt. Und dann bin ich kurze Zeit später auf der Wartburg gewesen, hatte dort eine Filmserie aufzunehmen, war da der Gastgeber eines Gesprächs zum Römerbrief. Und da war eine Journalistin dabei und ein neutestamentlicher Professor. Und die haben da, ich war der Gastgeber, habe die Fragen gestellt, war gut vorbereitet, wir hatten keinen Teleprompter wie heute, sondern wir mussten alles speichern hier im Kopf.
Also er macht alles mit Teleprompter.
Ja. Und dann war das klar, dass ich Teleprompter, ja, genau.
Sorry.
Nee, das ist manchmal das Ding, wenn ich einen Faden verliere. Aber das meine Frau sitzt da vorne mal. Ja. Und dann war das auf der Wartburg so, dass es abends saukalt war in der Burgkapelle. Da war wurden Gleise verlegt, wo die Kameras gefahren sind. Und ich saß in einem roten Sesselchen auf der Bühne, so etwa wie hier. Und dann habe ich moderiert, habe angefangen begrüßt, dann merkte ich, irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Und da war ich so am Flattern, habe die Hände unter die Oberschenkel geklemmt und hinterher sagte der Aufnahmeleiter, Jürgen, das können wir nicht machen, hast du Lampenfieber? Naja, habe ich noch nie im Leben Lampenfieber gehabt. War ein Fremdwort für mich. Ich war immer bereit, mir Auskunft zu geben. Und dann habe ich eine böse Nacht gehabt, dort in dem schönen Hotel auf der Wartburg, mich gequält mit dem Gedanke und ich wusste, dass es Parkinson ist, bevor wirklich einer definitiv das bestätigt hat, durch bildgebende Verfahren im Gehirn. Und dann war ich drauf und dran zu resignieren. Habe in der Nacht meine Frau angerufen in Marburg, habe am Telefon geweint und habe gesagt, das ist ein furchtbares Urteil für mich. Aber ich weiß, dass es so ist und ich erinnerte mich in diesen Tagen an einen alten Mann, der in meiner Nachbarschaft wohnte, im Balhorn bin ich geboren, da bei Kassel, Wolfhagen, sagen wir mal. Und dann habe ich den alten Mann immer besucht. Meine Mutter sagte immer, Jürgen, geh öfters mal zu dem Onkel Konrad nebenan, Altbauer, der im grünen Lodenanzug immer in seinem Stübchen saß. Seine Frau war gut zu Fuß unter der Nase, hat alles zerredet mit ihren Beiträgen. Aber der Konrad war ein gebeugter Mann, er zitterte furchtbar. Und immer wenn ich reinkam, dann liefen ihm die Tränen runter, hat er sich gefreut, dass ich ihn besucht habe. Waren immer sehr bewegende Augenblicke. Und dann habe ich irgendwann, bin ich hinter dem Sarg hergelaufen, als er zur Beerdigung getragen wurde, zum Begräbnis. Und dann habe ich gesagt, Herr, jede Krankheit, aber nicht diese. Ich will vieles tragen, aber verschone mich bitte von dieser Krankheit. Und dann wusste ich ein paar Wochen später, nachdem die Gehirnmasse durchsucht wurde, habe ich festgestellt, und die Ärzte waren eindeutig, sie haben Morbus Parkinson. Und das ist jetzt 17 Jahre her. Das ist also, mag ein Hoffnungszeichen sein für alle, die damit vielleicht zu tun haben. Es ist eine Krankheit, die zu tragen ist. Wenn man die innere Stabilität hat, aus der Krankheit etwas Gutes herauszufiltern, dann ist es toll. Ja.
Könnt ihr ein bisschen die Stimme bei ihm ein klein bisschen lauter machen? Ja. Du sagst, wenn man gut damit umgehen kann, ist es etwas leichter zu tragen.
Ja.
Aber die Krankheit sieht ja bei jedem sehr unterschiedlich aus.
Ja, ja. Ne?
Deshalb kann man es, manche können es besser tragen, manche weniger gut.
Ja, es gibt den Eindruck, oder medizinisch auch belegt, dass immer mehr Früheinsteiger da sind. Leute mit im Alter von 30 Jahren schon Parkinson haben. Gibt es eine Gruppe unter 30. Das ist erschütternd zu sehen, welchen langen Leidensweg die vor sich haben. Ich war 57, als ich die Diagnose bekommen habe. Und bin jetzt im 16. Jahr mit der Krankheit zugange und geschaut, was Gott daraus gemacht hat.
Ja.
Es rief mir ein Verleger an und sagte, Jürgen, ich habe von deiner Geschichte gehört, du musst schreiben, schreib du etwas. Es wurde flankiert durch unsere Söhne, die sagten, Pater, wir wollen ein Buch von dir haben, wo du deine Erfahrung mit Parkinson niederschreibst. Das habe ich getan und daraus ist diese Schwarte geworden hier, die später ein Spiegel-Bestseller war. Und das Buch hat vielen Menschen Hoffnung gegeben. Das war für mich das entscheidende Motiv. Aber ich habe mir auch selbst gesund geschrieben damit. Das war eine Frustbewältigung, mit diesem Buch zu schreiben, was ich erlebe. Und es sollte ein Trostbuch werden für alle, die allgemein angefochten sind durch Krankheiten. Und dann war ich überrascht. Ich habe 400 Einladungen zu Vorträgen gehabt. Und habe dann mein Nachbar, hat sich freundlich zur Verfügung gestellt, und hat mich durch die Ortschaften gefahren, quer durch Deutschland. Im Grunde genommen vom Golfclub in Marbella bis Langeoog im Norden habe ich dann 300 Veranstaltungen bedienen können. Mhm. Und das war eine starke Zeit für mich, wo ich immer zitterfrei war, sobald ich auf der Bühne war. Immer. Vorher gezittert wie Espenlaub. Espenlaub ist auch ein Buchtitel geworden dann. Ich habe Bücher geschrieben, habe mit Gedichten angefangen und habe dann Bücher geschrieben, 5, 6 an der Zahl. Immer nebenbei, morgens um 4 Uhr aufgestanden und geschrieben. Da war noch keiner da, der mich mit seinem Rasenmäher geärgert hat oder so. Und das wurde ein Trostbuch für viele Menschen. Und da habe ich alles drin verarbeitet, was ich so bis dahin erlebt habe. Und jetzt Alles außer Mikado ist ja ein Titel, der nur die verstehen, die das, die zittrige Hand kennen. Eines Tages kam meine Enkeltochter Leni aus Heidelberg und sagte, Opa, ich habe ein Mikado-Spiel mitgebracht, können wir spielen. Da hatte sie aber das geriatrische Format so lang her.
Von Ikea.
Ja, und da habe ich mich auf den Boden gelegt und habe mit ihr gespielt und ich habe sie, besiegt tatsächlich. Das war ein tolles Ding. Ja. Also es ist in vielen Dingen so, Arno, im Leben, wenn du deinen Maßstab hast. Wenn einer mit Streichhölzern Mikado spielen will, soll er tun. Du musst dein Maß finden, um mit der Krankheit umzugehen.
Amen.
Das ist wichtig.
Ja. Sag mal, du hast eben von der Bühne gesprochen. So dein ganz alltäglicher, warst ja jetzt schon mit den Kindern dabei, aber dein ganz alltäglicher Gemütszustand. Nicht auf der Bühne, nicht auf der Kanzel.
wenn du ganz normal den Alltag, wie geht's dir denn?
Sag sie.
Ja? Sein Gemütszustand, sein alltäglicher Gemütszustand.
Relativ verschieden.
Relativ verschieden.
Verschieden.
Also meistens gut, aber manchmal auch nicht. Aber ich glaube, das ist plötzlich nicht mehr.
Also Musik ist bei mir, Musik ist ganz wichtig. Der Tag wird mit Musik begonnen, mit Musik beendet. Es ist so herrlich, in der Musik zu baden, ein akustisches Vollbad zu nehmen. Das ist was Schönes.
Du liebst ja Lobpreismusik, aber ganz besonders die Kantaten und Oratorien von Bach und auch Lieder von Paul Gerhardt. Was begeistert dich da eigentlich?
Ja, ich meine, Paul Gerhardt hat ähnlich wie Bach eine schwere Zeit gehabt. Der Bach ist von den politischen Wirren ergriffen worden und war nicht mehr, war eigentlich, hatte keine Chance. Er war in die Mächte der Landesherren geraten und er musste schreiben, er hat zum Beispiel das Werk geschrieben, ist das typisch Parkinson?
Von Paul Gerhardt?
Es kommt gleich. Mach weiter.
Ja.
Du kannst dir erzählen, was ich an moderner Musik liebe.
Ja.
Herbert Grönemeyer zum Beispiel. Mit dem Titel Halt mich. Ein irrer Titel. Oder auch mit der slowenischen Gesangsformation Perpetuum Jazile. Dringend empfehlen. Dringend rein in den Computer, Perpetuum Jazile. Die singen a cappella, ein gewaltiger Chor mit 60 Sängern. Jeder hat ein Mikro in der Hand und unter den Bühnenaufbau sind Mikrofone. Und die machen mit Füßen, mit Händen, mit allem Musik. Tolle, tolle Sänger, tolle Sache.
Jürgen, was vermisst du eigentlich am meisten?
Ja, momentan vermisse ich die Mobilität, die ich früher hatte. Ich habe vor 3 Jahren entschieden, meine Frau fährt mich und ich setze nämlich nicht mehr ans Steuer. Ich habe noch einen Führerschein für alle Fälle, aber sie macht das toll. Ich sitze neben ihr wie in Abrahams Schoß. Sie fährt wirklich super schnell, zuverlässig. Ich komme überall erholt an. Was will ich mehr?
Bei mir als allererster musst du auf die Worte aufpassen, wenn du sagst, für alle Fälle.
Alle Fälle.
Ich habe ein paar Fragen, du kannst sie kurz ergänzen. Schubladen sind für dich wie?
Vorgefertigt. Die meisten klemmen. Also das habe ich mir längst abgewöhnt. Schubladendenken ist furchtbar. Die Welt ist groß, die Welt ist reich, die Welt ist bestückt mit Menschen, die Originale sind. Und Schubladen, nee, bitte nicht. Auch theologisch habe ich alte Schubladen längst hinter mich gebracht. Es geht nicht mehr.
Du bist ein ordnungsliebender Mensch.
Nö. Also mein Schreibtisch mal gesehen? Mein Schreibtisch ist chaotisch. Ja. Aber ich finde alles.
Aber... noch eine weitere Frage. Wenn du dich für eine Farbe entscheiden solltest, die dir am ehesten entspricht, für welche Farbe würdest du dich entscheiden?
Herbstfarben.
Herbstfarben. So Erdbraun, Erdgrün.
Ja.
Ja?
Das, was ich anhab.
Das, was du anhast. Und welche Zeitungsüberschrift über dich würde dir am besten gefallen?
Ein zur Ruhe gekommener Haut drauf. Das habe ich früher von der Kanzel getönt. Immer volles Rohr, volle Überzeugung. Und dann bin ich manchmal heimgeschlichen mit dem Eindruck, das war Quark. Das kann kein Menschen bewegen und überzeugen. Also eine Überschrift, einer ist zur Ruhe gekommen. Ja. Zeit für Schreiben, Zeit für Gedanken, Zeit für Briefverkehr mit Leuten, die sich richten an mich mit ihren Fragen im Bereich der Pastoraltheologie, im Bereich der praktischen Theologie, im Bereich der Evangelisation, Gemeindegründung. Das sind alles Sachgebiete, wo ich mich gern zu äußere. Ich habe ein Buch geschrieben über die Evangelikalen. Das heißt, die Evangelikalen weder einzig noch artig. Und das Buch ist leider vergriffen, sonst hätte ich es mitgebracht. Alle Bücher sind vergriffen. Ich habe immer nur noch zwei, drei Stück da.
Aber das Buch Mikado gibt es unten noch am Büchertisch.
Nur ist das zu fassen.
Ja, gestern hat einer gefragt, den Büchertisch gibt es wieder. Zur Weihnachtszeit mache ich noch mal ein paar Bücher drauf. Könnt ihr immer mal wieder gerne gucken.
Also wer im Internet sucht, findet er das. Einfach den Autor eingeben und dann kriegt man die ganze Liste gezeigt.
Jürgen, du bist nicht nur bekannt für deine guten treffenden Predigten und Vorträge, sondern auch über deinen Humor.
Ja.
Hast du den noch behalten?
Ich hoffe doch. Ich denke schon, ja. Also ohne Humor geht gar nichts. Humor ist die Stimulanz in trüben Tagen, die mich hochzieht, dass ich über Witze lachen kann. Einer gefällig?
Ja.
Ein Parkinson-Mensch fährt mit der U-Bahn, die ist dicht gedrängt mit Menschen und er hängt mit den Händen oben am Seil an der Seilschlaufe fest, wird von einer Ecke in die andere geschmissen. Dann klingelt sein Handy und er will antworten, will aber reintippen und es gelingt ihm nicht. Neben ihm ein Schüler, der sagt, hey Alter, was ist denn da für ein scheiß Handy? Sagt er, kein scheiß Handy, das ist ein
Ericsson.
Ist ein Ericsson, kein Parkinson. Ja. Das kann man nur in einer bestimmten Zeit erzählen, weil die Firma Ericsson baut keine Handys mehr. Aber es gibt noch viele gute Witze. Ich habe so ein Kompendium für meine Studenten in Tabor habe ich ein Kompendium geschrieben. 30 kanzeltaugliche, sittlich geprüfte Witze von Jürgen Mette. Soll ich die mal schicken?
Ja, schick mir das. Aber du hast noch einen, den musst du noch erzählen. Ich darf ja keine Witze über Parkinson erzählen. Aber einen mit der Bierkiste.
Ja. Das ist schlimmer, Parkinson oder Alzheimer. Lieber. Die Pointe.
Lieber das Bier verschütten.
Ja, lieber das Bier verkleckern, als zu vergessen, wo der Kasten steht.
Ja.
Der ist auch gut.
Ja.
Der Stubenrein.
Darf ich dir einen Witz erzählen,
bitte,
wo du sogar drin vorkommst und sogar dein Glaube drin vorkommt?
Ja.
Das ist erstaunlich. Pass auf. Eine Frau sagt zu ihrem Mann, ich habe dir Kuchen gebacken, um mich zu entschuldigen, dass ich nach der Christmette aus Versehen dein Auto gefahren habe. Was hast du gemacht? Kuchen gebacken. Ja, okay. Es macht Spaß, dir macht es Spaß, Menschen zu überraschen, auch zu schockieren.
Ja.
Erzähl doch mal das Erlebnis im Supermarkt mit der Scheckkarte, glaube ich, war da was. Wo du nicht zu schnell kamst und Leute haben gedrängelt, haben gesagt.
Ach so, ja. Das ist eine Situation, die ist öfters. Wenn ich zum Beispiel die Kreditkarte aus dem Portemonnaie rausziehe, dann kriege ich so eine Zitterattacke, kriege ich sie nicht raus, sondern nicht wieder rein. Und die Leute drängen, werden ungeduldig, scharren mit den Hufen. Da sage ich, hör mal Leute, macht mal schön langsam. Ihr werdet doch die Zeit haben, wo ihr euer Fresschen bekommt, ist ja alles gut, aber ein bisschen Geduld. Die waren alle verblüfft. Gucken dann ja, es gibt oft Situationen, da muss man sich wehren mit solchen Sprüchen.
Ja.
Dann hören Sie auf, Sie werden einmal vor Gott treten, dann wird sich entschieden, wie Ihr Leben gewertet wird. Ja, es sind oft ganz banale Situationen, die ich da erlebe. Da sagt einer zu mir, Mette, Unkraut vergeht nicht, mach dir nichts daraus. Ein alter Schulfreund, der hat erfahren, dass ich Parkinson habe. Sagt tatsächlich, Unkraut vergeht nicht. Ist das für eine bescheuerte Ansage, für einen Gedanken? Unglaublich. Und so geistlose Dinge ertrage ich mit Humor.
Mit Humor?
Ja, was will ich anders tun? Leute wissen es ja nicht.
Mit Humor ist aber schwer zu ertragen, dass du neben Parkinson auch manche Folgekrankheiten oder Beschwerden oder Unfälle hast. Gerade aktuell?
Ja, ich habe Osteoporose und ich stürze fast jeden Tag. Also das ist eine fiese Angelegenheit. Meistens gehen diese Stürze ab ohne Brüche. Keine Frakturen, aber Hämatome im ganzen Körper, blau dunkelblau. Und aber ich habe jetzt die Situation gehabt, dass ich nachts gestürzt bin in der Wohnung mit dem Rücken auf ein kleines Schränkchen geknallt, mit dem Auge aufs Treppengeländer. Es war furchtbar, ich habe geschrien wie ein Kind. Es war furchtbar und meine Frau hat das dann gesehen, mir wieder auf die Beine geholfen. Und dann hat sich herausgestellt, es war doch eine Fraktur. Jetzt habe ich jetzt einen Lendenwirbel und einen Brustwirbel gebrochen, angebrochen. Tierische Schmerzen kann ich nur sagen. Da gehst du die Wände hoch. Aber auch das wird vorbeigehen.
Dagegen ist ja der Verlust deines Geruchssinns ja gar nicht so stark.
Nee, manchmal schon.
Ja.
Es ist manchmal ein Vorteil, wenn man nicht alles riecht. Ich habe ja noch eine Weile in der Stiftung Marburger Medien als Geschäftsführer gearbeitet. Da habe ich meiner Sekretärin gesagt, sollte ich mal irgendwie unangenehm müffeln, dann sag mir das. Man nimmt es ja nicht wahr, ich konnte nichts mehr riechen. Das Verlust des Riechorgans war ganz früh. Vor 17, 18 Jahren habe ich gemerkt, ich rieche nichts. Und ja, aber damit kann man auch leben.
Ja.
Mit einem guten Herrenparfum.
Ja. Im 2. Korinther 2 können wir lesen, durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott.
Ja.
Du kommst ja viel rum in Gemeinden und erlebst so manchen Mief.
Oh ja.
Was vermisst du in unseren Gemeinden am meisten?
Das Feuer. Die Vorhersagbarkeit von Programmen. Wenn es keine Überraschung mehr gibt. So, ich habe den Eindruck, wir haben manchmal unseren Hörern Langeweile zugemutet und nicht. Wir haben es nicht geschafft, den Korken zum Knallen zu bringen. Man kann nicht in jedem Gottesdienst sowas leisten, aber ich habe immer das Ziel gehabt, die Leute auch zu provozieren. Sie hinterher kommen und sagen, in meiner Bibel steht aber nichts von. Kennst du den Spruch? Mhm. Dann gehe ich immer gleich in Deckung. In meiner Bibel steht nichts von. Dann sage ich, welche Bibel meinst du denn? Dann stochern sie rum. Ich sage, bedenke die Bibel, die Luther uns übersetzt hat. Der 1000 Jahre gebraucht, um das zu werden, was sie ist. 1000 Jahre. Da muss man mal sich entwaffnen und sagen, schön langsam wollen wir den Theologen zuhören, was sie über die Gattungsgeschichte der Bibel meinen, wie man mit dem Buch Hiob umgeht, all die Sachen. Da sind viele vorschnell dabei, empören sich auch leicht. Die Leute, die auf der Empore sitzen, auf Distanz sind, die empören sich immer schnell. Die Empore und die Empörer. Ja. Empören sich gewaltig und sagen, oh, der Met hat uns was erzählt. Ja, sage ich, lasst euch ausrüsten, bereitet euch vor für den Disput mit ernstlichen Menschen, die nicht unsere Frömmigkeitsprägung haben, aber dennoch Interesse haben an dem Geschehen der Wirklichkeit. Wir haben in der letzten Zeit die Chance bekommen, ältere Herren einzuladen, emeritierte Professoren, die zu uns kommen, weil meine Frau ist eine wunderbare Köchin, Bäckerin, macht schönes Essen. Dann haben wir mit denen Kontakt und einer ist schon in der Ewigkeit, wir können ihn begleiten bis zum Schluss. Und ein anderer wird auch vermutlich geerntet werden von Gott in den nächsten Wochen. So, das ist eine neue Tür, unseren Glauben zwanglos ins Gespräch zu bringen. Wir müssen nichts erreichen. Ich will keine Bekehrungen zählen. Wenn immer die Leute kommen mit Zählung von Bekehrten, sagen immer Leute, wenn die am Ziel sind, dann zählt, was sie erlebt haben mit Jesus. Dann kann man sagen, du bist ein Mensch, der von Gott gebraucht wird und dass Gott dich liebt und daran halten wir fest. Und so hat sich das begeben, dass einer der bekanntesten Humanisten Deutschlands bei uns mit am Tisch sitzt. Und ich vertraue ganz fest darauf, dass das keine Frage meiner Argumentationskünste ist, sondern es ist eine Führung Gottes, dass er uns mit solchen Menschen zusammenbringt und wir einfach sagen können, es ist gut, dass ich auch Menschen in meinem Freundeskreis habe, die mit Jesus gar nichts am Hut haben. Bei denen merke ich immer, was wir alles voraussetzen, dass wir unsere Lieder verstehen. Also wenn wir unsere Lieder, die wir singen, oft mal aus der Sicht eines Außenstehenden betrachten. Allein das ständige Preisen des Königs. Mensch, was ist denn ein König heute? Ist das der Charles? Also der komische spanische Typ da, der Juan Carlos. Das sind Könige. Wie können wir uns denn die Größe Gottes vorstellen, außerhalb dieser Begriffe?
Aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Ich habe ein paar Begriffe gesammelt und bitte dich, kurz mal Gedanken dazu zu sagen. Ich habe im Internet ein paar Interviews bei dir gehört und war begeistert von deinen prägnanten, kurzen Antworten. Also es gibt ja wichtige Menschen, die geben immer ganz, ich stehe auch manchmal in der Gefahr, lange Antworten zu geben, aber es war kompakt. Deshalb jetzt noch kompakter, als ich es da schon erlebt habe. Einfach ein Statement zu dem Begriff Vergebung.
Vergebung ist eine Erfahrung, die das Leben wieder in ruhige Pfade bringt, auf ruhigen Kurs bringt. Vergebung ist das, dass ich entlastet bin, dass ich nach Römerbrief, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Christus ist hier, der gerecht macht.
Und Korruption?
Korruption ist weit umgreifendes Phänomen in unserer Zeit. Die Leute nehmen mit, was sie tragen können und haben wenig Bereitschaft, sich in ein Gemeinwesen einzubringen und zu helfen, zuzupacken. Die ganzen frommen Sprüche, die vergehen einem, wenn man mal merkt, wie wenig die Leute davon verstehen.
Mutter Teresa.
Ein Vorbild.
Vorbild. KI.
KI. Ja, ich habe mal geguckt, was über mich in KI steht.
Und stimmt alles?
Stimmt alles.
Stimmt alles. Gut, dann kannst du mal uns sagen, was du zu Benny Hinn denkst.
Benny Hinn, muss man den kennen. Benny Hinn, ja. Ist ein Charmeur. Ein einflussreicher Mann, der auf der Seele der Menschen Klavier spielt. Und der war mir noch nie geheuer. Ich war oft erschrocken, was alles durch ihn passiert, wie die Leute reihenweise von der Senkrechten in die Waagerechte fallen und aufgefangen werden. Also es gibt da auch ein paar Witze, die will ich aber hier nicht erzählen.
Weihnachten.
Man sollte zu Weihnachten auch auf den Weihnachten.
Ja, und Sünde.
Sünde ist der Sund, der mich trennt von Gott, die Tiefe, der Graben zwischen Gott und mir, das ist die Sünde. Und Jesus ist ein Brückenbauer, der täglich Brücken zieht über diesen sündigen Graben hinweg.
Und Bungee-Springen?
Nichts für mich.
Das war nicht für dich? Nee. Warst du sportlich? Bist du sportlich gewesen?
Seht ihr mal gerade, wie sportlich ich war, was ich immer gerade vorlese. Ja, ich esse gern. Ich kann aber auch vielen Versuchungen widerstehen. Zum Beispiel Rohkost, Magerquark, Tee, Zwieback, Reiskekse. Da bin ich total diszipliniert. Nur bei gebratenem und süßem, auch mal einen gut temperierten Rotwein oder dem Hopfenblütentee einer fränkischen Privatbrauerei, da verzehrt sich meine Widerstandskraft. Ein großzügig geschnittenes Stück Aale Wurst aus meiner nordhessischen Heimat lasse ich jedes Wirsing-Soufflé am Bio-Karottchen stehen und brauche keine mit Soja gefüllten Erbsen und so weiter. War nicht abgesprochen.
Ja, ja, zur Aalenwurst kommen wir nachher nochmal. Die Gabe der Krankenheilung.
Wer sie hat, ist ein gefährdeter Mensch. Mir hat neulich ein jüngerer Kollege gesagt, Jürgen, ich habe tatsächlich die Gabe der Krankenheilung. Wie gesagt, jetzt muss ich viel für dich beten, dass du mit solch einer kostbaren Gabe gut umgehst. Mhm. Denn das erfordert viel Reife. Und ich habe einen Leitspruch für mein Leben gefunden. Heil sein ist wichtiger als geheilt zu sein. Heil sein meint den ganzen Menschen. Wenn er in seiner Verbindung zu Gott heil ist, dann ist er aufgehoben für die Ewigkeit. Wenn er bestimmte Partien des Körpers oder bestimmte Krankheitssymptome hat, das ist ein geheilter Zustand. Oder es ist wichtiger, heil zu sein, als diese Heilung zu vermelden, zu bekannt auch darüber zu reden. Viele tun das und müssen hinterher dann einknicken und sagen, naja, so toll war es auch nicht.
Es gibt ein ganz neues Buch, das hat auch ein ähnliches Wortspiel, das heißt gesund beten oder gesund beten.
Ja, ja.
No? Du hast eine taffe Frau, die liebe Heike. Mhm. Kannst du sagen, wie hat sie sich eigentlich auf Parkinson, auf dich mit Parkinson eingestellt? Gut war das?
Sehr gut.
Sehr gut.
Vorbildlich. Sie ist von vornherein an meiner Seite gewesen, hat mich ermutigt und unterstützt, aber es ist auch eine schwere Last, die sie inzwischen trägt.
Ja.
Dass ich in der Formulierung immer leiser werde beim Sprechen, ist ein echtes Problem. Ich rufe dann quer durchs Haus und sie sagt, du, hilft nichts, du musst kommen, du musst in dem Zimmer sein, wo ich bin, wenn wir uns unterhalten wollen. Also das ist schon, und dann überhaupt ihre Art, mit den Kindern auch umzugehen, mit den Enkelkindern, dies zu vermitteln. Der Opa hat ein Problem. Opa, der muss damit kämpfen, aber er geht zuversichtlich vor und das hat viel mit Heike zu tun, dass ich in ihr Frieden habe. Und wenn es mal klemmt, dann müssen wir das Licht Gottes suchen und dann geht es wieder weiter.
Sie ist ja auch deine Gehhilfe, also Gehhilfin.
Ja, ja. No? Also ist die Gehhilfe, richtig.
Ja.
Also ich kann mit Walkingstöcken kann ich gut laufen. Ich bin mal in der Wüste am Toten Meer mit Walkingstöcken unterwegs gewesen. Das war in einer Zeit, in der wir abklären wollten, ob es Parkinson ist. Da waren wir in Bokek im Toten Meer, sind mit Walkingstöcken durch die Gegend gelaufen. Das kennt aber in Israel gar keiner. Da kommt ein Militärfahrzeug vorbei und ruft hinten einer runter. Hey Sir, are you waiting for snow? Yes, I do. Das ist schon eine große Hilfe. Ich habe auch einen, wie nennen wir die Dinger? Rollator. Habe ich auch bereitstehen, ja. Aber ich komme nicht. Ich kann die Barriere noch nicht überwinden, mich mit so einem Ding da. Ich denke dann gleich an, also oben als ich kaufen und das Gekaufte da vorne reintun, zwischendurch sich draufsetzen und ausruhen. Nee, das muss noch nicht sein. Aber irgendwann kommt es. Ich bin da ganz nüchtern drauf angestellt. Es kommt eine Zeit, in der ich bewegungsunfähig bin.
Im Korintherbrief gibt es eine Bibelstelle, die heißt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Rühmen ist ja nichts. Ja, rühmen. Wie gehst du damit um?
Der Paulus ist ja ein genialer Typ gewesen. Er hat einer Gemeinde geschrieben in Korinth. Da hat er der Gemeinde was zugemutet.
Wenn ihr die Bibel hier lest, sehen würdet, das ist ein Arbeitsbuch. Rot, gelb, grün, blau,
ich habe die Bibel mal an eine Freundin gegeben, die sie mir neu binden wollte. Kostenlos. Dann stehe ich auf der Kanzel und predige über Johannes-Evangelium irgendeine Stelle, blättere rum und sehe, sie hat falsch zusammengeklebt. Das ist ein Ding. Also Paulus schreibt hier, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das wir überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Zerbrechliche Gefäße, so sehe ich mein Leben. Ein Gefäß, das bruchhaft ist, wo der Lack ab ist. Muss nicht mehr glänzen wie ein Gefäß in einer Vitrine, sondern ich bin ein abgeschabtes Gefäß. Man sagte, das ist ein irdenes Gefäß, das waren die Gefäße, die in der Küche gebraucht wurden. Kaltes blieb kalt, heißes blieb heiß, aber die waren abgeschabt vom täglichen Gebrauch. Dieser Lack ist ab, dazu stehe ich, das ist okay. Wenn Sie mich mal von der Seite angucken, sehen Sie, der Mann ist ja richtig krumm. Sage ich, bin der lebendige Beweis für die Evolutionstheorie.
Ja. Jürgen, was kann man eigentlich falsch machen im Umgang mit Parkinson-Kranken?
Ja, muss jeder selbst entscheiden, aber ich will da nicht keine Formel jetzt rausgeben, aber ich bewundere Leute, die dezent auf mich zukommen und fragen, wie geht's dir denn? Man sieht dir ja an, dass du leidest. Aber das ist für mich wichtig, Menschen, die ein Stück Lebensweg teilen, die daran Anteil nehmen. Ich habe viel Korrespondenz mit betroffenen Menschen. Und es ist das Gemeine am Parkinson ist eben, dass diese Entwicklung nicht vorhersagbar ist, aber man kann ungefähr ahnen, in welche Richtung es geht. Und ja, wenn es soweit ist, dann bitte ich von Gott ein Ja zu dieser Krankheit endgültig. Aber ich habe sowieso mit Gott nie gehadert. Also ich habe im Buch Hiob meinen Glauben fast komplett verloren. Das muss man wissen. Das Hiob-Buch ist eins der schönsten literarisch gestalteten Bücher. Vermutlich das älteste Buch, das uns erhalten ist aus dem Alten Testament. Und dass dieser Hiob alles verliert. Alles. Am Ende sitzt er da und seine Frau kommt: Wie denn? Du hockst immer noch hier im Dreck. Lass, sag dich von diesem Gott los, der hat dich vergessen, er kennt dich überhaupt nicht. Dass dann ein Mensch stabil bleibt und sagt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das reicht.
Herr, ich danke dir für Jürgen, für seine Gedanken, für den Austausch. Bitte dich, dass du ihn segnest, dass er Menschen auf dem Weg zu dir hin begleiten kann, gute Worte weitergeben kann. Ich danke dir, preise dich. Amen.
Amen. Danke für die guten Fragen. Können wir Fortsetzung machen?
Ja. Wir haben Menschen hier, die auch leiden, jeder unterschiedlich, körperlich, seelisch, geistlich auch manchmal, na, psychisch. Wir können viel von dir lernen, trotz allem gelassen zu bleiben.
Ja.
Gelassen heißt loslassen, abgeben. Hiob. Für mich ist Paul Gerhardt da immer ein Riesenvorbild.
Oh, herrlich. Ich bade in diesen Texten.
So, ja.
Wunderbar.
Mehr Leid kann eigentlich ein Mensch gar nicht erleben, als er, und dass er so tolle Lieder singt. Fröhlich soll mein Herz springen, die aus meinem Herz suche Freud.
Herrlich, herrlich.
Lieder an die Psychologen. Ich führe dich wieder zu deiner Frau hin.
Ja, danke. Wie schnell die Zeit vergeht. Ne?
Ja.
Ja, wenn man eine Weile gesessen hat,
dann ist immer
muss man ein bisschen in Bewegung kommen. Zwei Stufen sind locker zu packen.
Ja. Und jetzt, warte, bevor du dich setzt.
Arne, das ist ja eine ganz große Freude.
Pass auf, wenn deine Frau dir mal quer kommt, ne, gibst du ihr einfach das Tuch drumherum. Ja. Das ist für sie, der Inhalt, der ist für dich, aber du darfst deiner Frau auch was abgeben. Ich gebe es euch beiden.
Wir schätzen die Alu-Worsche-Wales.
Wir danken euch, dass ihr hier wart.